in die Unterwelt kam. Ein Märchen aus Vorarlberg. Ein steinreicher Graf lebte mit seiner Gemahlin und seinen beiden Töchtern herrlich und in Freuden. Nur der eine heiße Wunsch war dem gräflichen Paare bisher versagt geblieben. Der Himmel möchte ihnen doch einen Stammhalter bescheren. Da kam einmal eine alte Zigeunerin aufs Schloss und bettelte um Almosen. Die Gräfin, welche für die Armen ein mitleidiges Herz hatte, beschenkte sie reichlich. Hoch erfreut dankte die Zigeunerin und sagte zu der Gräfin, sie werde übers Jahr einen Sohn bekommen und diesem solle man bei der Taufe den Namen Karl geben. So heißt auch mein Gemahl, sagte die Gräfin. Der künftige Stammhalter darf aber, fuhr die Zigeunerin fort, bis zu seinem 16. Lebensjahr niemals auf die bloße Erde treten, sonst wird er verschwinden. Als ein Jahr vergangen war, hatte sich auch die Weissagung der Zigeunerin erfüllt und der neugeborene Stammhalter erhielt bei der Taufe den Namen Karl. Das Söhnchen wuchs zur Freude der Eltern heran, welche mit der größten Sorgfalt darauf achteten, dass Karl ja nie bloßfüßig auf die Erde zu stehen komme. Sie hielten ihm eine eigene Dienerschaft, welche den strengen Befehl hatte, auf den jungen Grafen Acht zu geben und ihn zu überwachen. Eines Tages, Karl hatte das 16. Lebensjahr schon beinahe erreicht, wollte der Graf mit seinem Sohn, welcher zu einem vorzüglichen Reiter ausgebildet worden war, einen Ausflug zu Pferd in des Schlosses Wald veranstalten, zu dem auch alle Vornehmen der Umgebung geladen wurden. Dem jungen Graf wurden zwei Diener zur Begleitung mitgegeben, welche darauf zu achten hatten, dass er während des Ausflugs nicht vom Pferde zu steigen brauche und beileibe den Erdboden nicht berühre. Als die glänzende Gesellschaft das Schloss im Wald erreichte, kam Karl mit seinen Dienern zu einer wunderbaren klaren Waldquelle. Da erfasste ihn ein heftiges Verlangen, von diesem Wasser zu trinken. Die Diener wollten ihm einen Becher voll reichen, aber er sagte, sie sollen nur vorwärts reiten, er stehe bloß auf dem Brunnenbett. Kaum hatten ihm die Diener den Rücken gekehrt, als Karl vom Pferde stieg und den bloßen Erdboden berührte und weg war er, verschwunden. Ahnungslos ritten die Diener noch eine kurze Strecke weiter, da lief ihnen schon das Pferd des jungen Grafen ohne seinen Reiter nach. Und der Graf war und blieb verschwunden. Karl war in die Unterwelt versetzt worden. Er sah sich nun ganz allein in einer Einöde, soweit sein Auge reichte. Alles war eben, er wusste sich keinen Rat, wo und was er beginnen sollte. Einsam und verlassen wanderte er den ganzen Tag immer weiter bis zur Abenddämmerung. Von Mattigkeit übermannt, legte er sich auf den Boden und schlief ein. Am anderen Tag ging es wieder weiter und endlich erblickte er in weiter Ferne einen schwarzen Punkt. Er eilte so schnell er konnte, auf diesen Punkt zu, der immer größer wurde und sich in der Nähe als eine alte Bauernhütte erwies. Der junge Graf betrat die Hütte und traf darin ein altes Weib. Das hatte ein solch schreckliches Aussehen, dass der Graf sich vor ihr zu fürchten begann. Sie aber lud ihn freundlich ein, sich bei ihm auszuruhen, brachte ihm zu essen und fragte, ob er arbeiten könne. Dann könne er bei ihr bleiben, zu tun gäb's freilich genug. Die Bäuerin hatte auch drei Töchter, Arelina, Carolina und Tresina mit Namen. Die waren von so großer Schönheit, dass Karl noch nie in seinem Leben so engelschöne Mädchen gesehen hatte. Am Abend kam der Hausvater heim. Als er Karl erblickte, fragte er barsch: Was habt ihr da für einen Menschen? Woher ist er? Karl antwortete: Er sei der junge Graf so und so und komme von der Oberwelt. Daraufhin sagte der Mann: Morgen früh müsse er früh aufstehen und eine große Wiese abmähen. Der junge Graf fügte sich in sein Schicksal und ging in der angewiesenen Kammer zu Bett. Andern Tags in aller Früh war er zur Arbeit bereit. Nun gab ihm der Bauer eine hölzerne Sense. Damit sollte er die Wiese abmähen. Der arme Karl sah wohl ein, dass er mit einem solchen Gerät nichts ausrichten könne und ging mit Tränen in den Augen fort. Auf der Wiese legte er sich aus lauter Betrübnis hin und schlief ein. Zum Mittag trug ihm eine der Töchter, nämlich Arelina, das Essen aufs Feld hinaus. Als sie ihn schlafen sah, weckte sie ihn und sagte: Karl, warum schaffst du nicht? Mit diesem Gerät, antwortete er traurig und zeigte die hölzerne Sense, damit kann ich beim besten Willen nichts machen. Ich will dir helfen, sagte sie. Bis du gegessen hast, habe ich alles Gras abgemäht. Aber wenn dich mein Vater fragt, wer die Arbeit verrichtet habe, darfst du mich nicht verraten, sondern musst behaupten, du selbst seist damit fertig geworden. Karl versprach dies, und kaum war er mit dem Essen fertig, als auch schon die riesige Arbeit getan war. Abends kam der Bauer auf das Feld und fuhr Karl an: Bist du endlich fertig? Und erst dann sah er zu seinem Erstaunen, dass die Wiese abgenäht war. Also nahm er Karl mit nach Hause zum Abendessen. Darauf sagte der Mann zu Karl: Morgen müsse er wieder bei Zeiten auf. Es müsse im Wald eine Riesenanzahl von Tannen gefällt werden. Am anderen Morgen gab ihm der Mann eine hölzerne Axt. Mit der sollte Karl die Tannen fällen. Am Abend müsste die Arbeit getan sein. Karl ging wieder in den Wald mit der hölzernen Axt, ratlos und bekümmert. Er legte sich wieder auf die Erde und schlief neuerlich ein. Arelina brachte ihm wieder das Mittagessen, fand ihn wie schon beim ersten Mal schlafend und weckte ihn. Als Karl seine Mahlzeit beendet hatte, war auch Arelina mit dem Fällen der Tannen fertig. Karl wusste nicht, wie er seinen schönen Beschützerin danken sollte. Sie aber sagte zu ihm: Wenn du mich nicht verlässt, bringe ich dich wieder an die Oberwelt. Niemals verlasse ich dich, entgegnete er. Arelina fuhr fort: Also gib Acht. Halte dich morgen früh bereit. Wenn ich an deine Tür klopfe, machen wir uns auf die Flucht. Vor Tagesgrauen erhob sich Arelina, kleidete sich an. Bevor sie jedoch ihr Kämmerchen verließ, legte sie einen Besen in ihr Bett, welcher statt ihr dreimal Antwort geben musste, wenn die Mutter am Morgen nach ihr rief. Die beiden flohen und kamen eine weite Strecke voran, bevor die Flucht entdeckt wurde. Am Morgen, als es für die Bewohner der Hütte Zeit war, das Tagwerk zu beginnen, rief die Mutter: Arelina, steh auf! Ja, antwortete der Besen. Nach einiger Zeit, als Arelina nicht erschien, rief die Mutter abermals: Arelina, steh auf! Ja, antwortete der Besen, aber diesmal war es etwas leiser. Noch immer erschien jedoch das Mädchen nicht. Da rief die Mutter ein drittes Mal, sie solle doch aufstehen. Der Besen antwortete wieder mit Ja, aber so leise, dass es kaum mehr zu vernehmen war, weil die beiden Flüchtlinge schon sehr weit fort waren. Endlich ging die Mutter in die Schlafkammer von Arelina und sah statt ihrer Tochter den Besen im Bett. Jetzt wusste sie auch, was vorgefallen war. Sie lief zu ihrem Mann und rief ihm zu: Schnell, mach dich auf die Weite, Karl und Arelina sind entflohen. Und das Schönste, was du auf diesem Wege findest, nimmst mit. Das sind diese zwei. Dabei warf sie ihm ein paar Schuhe hin, welche die Eigenschaft hatten, dass man mit ihnen bei jedem Schritt 2 Stunden weit kam. Der Mann zog die Schuhe an und eilte den beiden nach. Arelina bemerkte jedoch noch rechtzeitig, dass ihr Vater ihnen auf dem Fuß folgte, und sagte zu Karl: Jetzt müssen wir uns schleunigst verwandeln. Du bist eine Ilge und ich bin eine Rose. Der Mann kam dahergeschritten, als er jedoch die Schwertlilie und die Rose sah, blieb er stehen und sagte zu sich selbst: Das Schönste, was ich antreffe, soll ich mitnehmen. Ach was, ich laufe noch eine Stunde, die beiden Blumen kann ich noch auf dem Rückweg mitnehmen. Sobald der Vater vorübergeschritten war, verwandelte Arelina sich und ihren Begleiter wieder in die menschliche Gestalt und sie eilten weiter. Als der Mann zurückkam, fand er die 2 schönen Blumen nicht mehr. Von den beiden Fliehenden hatten inzwischen eine weitere Strecke zurückgelegt, war keine Spur mehr zu sehen. So kam er unverrichteter Sache nach Hause. Die Zauberin fragte ihn sogleich: Hast du sie angetroffen? Nein, ich habe nur 2 schöne Blumen, eine Ilge und eine Rose, gefunden. Jetzt ging's aber los. Sie machte ihm Vorwürfe, dass er die 2 Blumen nicht mitgenommen hatte, hieß ihn jedoch noch einmal gehen und gab ihm ein anderes Paar Schuhe, mit denen man bei jedem Schritt sogar 3 Stunden machen konnte. Arelina aber sah ihren Vater schon von Weitem kommen und sagte zu Karl: Jetzt haben wir die letzte Probe zu bestehen und müssen uns noch einmal verwandeln. Ich bin ein Einsiedler und du bist das Einsiedlerhüttlein. Kaum war die Verwandlung geschehen, kam der Mann dahergeschritten und fragte, ob jemand vorbeigegangen sei. Kein Mensch, war die Antwort. Da muss ich noch vorwärts, sagte und eilte davon. Karl und Arelina nahmen wieder ihre frühe Gestalt an und eilten weiter. Als der Mann endlich wieder nach Hause zurückgekehrt war, konnten sie nicht mehr verfolgt werden, denn die beiden waren inzwischen in der Oberwelt angekommen. Sie befanden sich in einer dem jungen Graf wohlbekannten Gegend und gelangten zu einem prachtvollen Buchenwald. Arelina aber war durch die Flucht und die eilige Wanderschaft so ermüdet, dass sie sich im Wald hinlegen und ein Schläfchen machen musste. Karl wartete jedoch nicht, bis er erwachte und ausgeruht war, sondern setzte seinen Weg zu dem elterlichen Schlosse fort. Als Arelina die Augen aufschlug, sah sie sich allein in ihrer fremden Gegend und einsam im weiten Buchenwalde, wo sie weder Weg noch Steg kannte. Sie rief und rief nach ihrem Begleiter und irrte nach ihm spähend im Wald umher, aber er war und blieb verschwunden. Endlich kam sie zu einem Bauernhof. Sie eilte auf das Gehöft und fragte die Bäuerin, ob sie vielleicht eine Dienstmagd brauche. Sie würde sicher zufrieden sein mit ihr. Die Bäuerin sagte: Es ist gerade Heuernte. Da kommst du mir sehr recht. Nichts tue ich lieber als mähen und heuen, antwortete Arelina. Arelina ging nun mit den anderen Dienstboten aufs Feld zum Heuernten. Als sie zu arbeiten begann, ging es ihr derartig leicht und flink vonstatten, dass den Knechten und Mädchen nichts mehr zu tun übrig blieb und sie entsetzt ihre Rechen wegwarfen und nach Hause liefen. Das könne nicht mit rechten Dingen zugehen bei der neuen Magd, sagten sie zur Bäuerin. Als abends der Bauer heimkam, erzählt ihm die Bäuerin sogleich, dass sie eine Magd angestellt habe, die leicht für 6 bis 7 Personen arbeiten könne und sie daher keine anderen Dienstboten mehr brauchten. Oh, ei, ei, so eine Magd wäre mir schon recht, sagte der Bauer. Beim Abendessen erzählte er, dass in der Stadt heller Jubel herrsche und Feste gefeiert wurden, da der junge Graf wieder gekommen sei. Arelina hat ihm aufmerksam zugehört und fragte nun, wo diese Stadt denn sei. Am anderen Morgen sagte Arelina zum Bauern, sie möchte auch in die Stadt und zu den Festlichkeiten gehen. Der Bauer erlaubte dies und so machte sie sich auf die Wanderschaft. Sie kam durch ein kleines Wäldchen nahe der festlich gestückten Wald. In diesem Wäldchen nahm Arelina von den 5 Taschen, die sie hatte, mit jeweils einer Nuss, 2 davon zur Hand und öffnete sie. Da kam ein wunderschönes Gefährt heraus, der Wagen war mit Silber beschlagen und mit 2 prächtigen Rappen bespannt. Arelina setzte sich schön wie ein Engel mit einem prunkvollen Kleid angetan in den Wagen und fuhr direkt zum Schloss. Dort fuhr sie ungehindert in den Schlosshof ein. Alles war erstaunt über die Ankunft der schönen Fremden. Am Haupteingang wurde sie jedoch durch den bösen Zauber der Hexe, also ihrer Mutter, ganz verrupft und vergundelt, also ganz buckelig, sodass sie nur hässlich und zerlumpt war. Barsch wies die Dienerschaft sie vom Schloss weg und der Torwächter, welcher Arelina eingelassen hatte, erhielt einen strengen Verweis. Arelina ließ sich aber nicht von diesem Missgeschick beeinflussen und ging ins Wäldchen zurück. Dort schlug sie die anderen 3 Nüsse auf. Da kam ein 4-spänniger Equipage samt Kutscher und Dienern heraus, so nobel wie nur denkbar. Sie selbst hatte ein noch prächtigeres Kleid an und sah darin noch viel schöner aus als das erste Mal. Wieder fuhr sie zum Schloss, wieder kam die ganze Dienerschaft und staunte ob solcher Pracht und Schönheit. Und Arelina verlangte, zu Karl, dem jungen Grafen, geführt zu werden. Sie habe Wichtiges mit ihm zu sprechen. Die Dienerschaft bemerkte, dass die Fremde den Taufnamen des jungen Grafen kannte und glaubte, da er dasselbe verlobt war, seine reiche Braut sei angekommen. Sofort wurde sie in einen Saal geführt, welchen gleich darauf auch der junge Schlossherr betrat. Karl erkannte jedoch Arelina nicht und fragte, wer sie denn sei. Sie antwortete ihm, weißt du nicht mehr, wer dich gerettet hat? Jetzt gingen dem jungen Grafen beide Augen auf. Freudig begrüßte Arelina und ließ seine Eltern rufen. Erstaunt fragte der Vater, was es denn gebe. Karl antwortete, nun hat sich mein Schicksal erfüllt. Ich winke an Gold und kein Silber. Arelina, meine Retterin aus der Unterwelt, soll meine liebe Braut sein. Die Eltern gaben ihre Zustimmung und bald wurde die Hochzeit mit größtem Prunk gefeiert.